Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die Zugspitzarena Bayern-Tirol. Damit ist die Kulisse bereits genannt. Der höchste Berg Deutschlands und um ihn herum Städte und Gemeinden, einige Täler und für uns etliche Geschichten. Zum Beispiel ein Alpenstrandkorb, ein Eisbader oder einer, der ziemlich vom Leder zieht. Und außerdem ein Weltreisender, der nun am Fuße der Zugspitze sein Glück gefunden hat.
Grüß euch, liebe Hörer. Ich bin der Walter Kraus, komme aus Greinau und bin der Alpenstrandkorbbauer.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Gerhard Porterle, ich bin der dritte Bürgermeister der wunderschönen Gemeinde Farchand im Werdenfelser Land.
Mein Name ist Christian Urlau und ich sage allen Hörern der Radioreise ein herzliches Grüß Gott.
Servus, ich bin der Mucki aus Greinau, ich wohne direkt am Fuß der Zugspitze, betreibe ein kleines Lederatelier hier.
Hallo ihr Lieben, mein Name ist Moritz Ross, ich bin Coach und Schauspieler aus Berlin, sitze hier mit Alex an den Kuhflucht Wasserfällen und wir schnacken ein bisschen übers Leben und die Arbeit.
Tolle Geschichten, schöne Urlaubserlebnisse und das alles hier bei uns vom Mund zum Ohr. Und gleich geht's los. Viel Spaß.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute bewegen wir uns rund um einen Berg, den im Prinzip jeder kennt. Es ist doch der höchste Berg Deutschlands. Er teilt sich seine Spitze ganz friedlich mit Österreich, aber da in Österreich ist er nur einer von ganz vielen hohen Gipfeln. Ich meine natürlich die Zugspitze. Hat auf der österreichischen Seite die Urlaubsregion Tiroler Zugspitzarena mit den Orten Erwald, Lermoos, Berwang, Bichelbach, Biberwier, Heiterwang am See und Namlos. Auf der deutschen, also der bayerischen Seite liegen Garmisch-Partenkirchen, Greinau und Farchand. Da, wo früher eine Grenze verlief, ist heute alles zusammengewachsen in der Zugspitzarena Bayern-Tirol. Direkt am Fuß der Zugspitze beginnen wir unseren Urlaub mit einem Utensil, das an die Nord- oder Ostsee erinnert, nämlich im Strandkorb beginnen wir. In Greinau verarbeiten Hanni und Walter Kraus das Wurzelholz und Naturmaterialien aus Oberbayern zum sogenannten Alpenstrandkorb.
Ich bin gelernter Schreiner und wir machen das Ganze schon jetzt viele Jahre mit den Alpenstrandkörben. Bin zwar nicht mehr aktiv als Schreiner, aber man macht doch immer wieder so Sachen, wo man halt einfach gewisse Sachen halt baut, dekomäßig und so weiter. Und der Alpenstrandkorb ist ja praktisch auch ein Dekoteil, wo man halt einen Garten reinstellen kann.
Kam das aus der Idee, dass ihr mal einen schönen Ostsee- oder Nordseeurlaub hattet und dann dachtet, Mensch, sowas hätte ich auch gerne hier an der Zugspitze?
Nein, man hat die natürlich schon kennt, die Strandkörbe halt. Aber bei uns ist so, hinterm Haus geht praktisch ein Fußweg vorbei und da sind brutal viele Leute unterwegs. Und durch den Strandkorb kann man sich einfach ein bisschen abschirmen und kann sich praktisch gegen die Leute hinstellen, dass man praktisch ein bisschen geschützt ist. Und das war halt auch mit so der Grundgedanke, dass man das gemacht hat. Und wir haben halt noch das so geschaut, dass wir das hinbringen, dass halt einfach die bayerische Version, das passt halt zu uns gut her, im Endeffekt mit Holz und halt einfach Naturmaterialien. Das ist halt einfach bei uns schöner. Was wie die Nordischen, sage ich jetzt einmal.
Auf jeden Fall. Und jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Hier geht wirklich ein sehr belebter Weg lang zum Badersee.
Ja, ja genau. Wie gesagt, uns kennen natürlich brutal viel Leute. Gell? Und jeder, der vorbeigeht, so, hallo, grüß euch, wie geht's euch und so weiter. Und so ist man einfach ein bisschen abgeschottet.
Du willst ja auch mal in der Badehose sitzen und einfach dich sonnen.
Genau, ja. Oder du magst halt einfach mal der Ruhe, weil es ist ja den ganzen Tag nur Gremi-Demi und da muss einfach einmal Zeit sein, wo man ein bisschen abgeschirmt ist, gell? Weil sonst ist das eigentlich schon Wahnsinn in der heutigen Zeit.
Du bist bekannt im Ort als Schreiner ohnehin und dann auch an diesem Weg, deswegen auch von der Idee her als Sitzplatz am Wegesrand und du wolltest es eben nicht wie an der Ostsee machen, die ja schon über 100 Jahre alt sind, die auch schön sind. Du wolltest etwas schicker machen und vor allem angepasst an die Region.
Ja genau, das war halt einfach in den Alpenraum passt und bei uns gibt es ja auch Strände. Jeder See hat einen Strand, sage ich jetzt einmal. Und das ist zwar jetzt nicht der Gedanke gewesen, dass man den irgendwo an einen Strand hinstellt, weil unser Strandkorb ist doch immer kurz schwerer als wie die nordischen. Also man konnte nicht so leicht irgendwie hin und her wuchten. Durch das ist es halt geeigneter für Garten, Terrassen, Hotels, Foyers und so weiter und so weiter. Ja. Gell? Das ist halt so.
Das Holz ist ja aus der Region.
Ja, so kann man es eigentlich sagen. Wir fahren dann auch zum Sägewerk bei uns. Ja. Gibt es noch sowas? Und da holen wir halt noch die Bretter und die Sachen und verarbeiten sie dann praktisch weiter.
Das ist geflammtes Holz. Das heißt, einmal angebrannt?
Ja, genau. Das ist praktisch mit einem Bunsenbrenner so richtig voll angekokelt, sagt man jetzt einmal. Früher ist das viel gemacht worden, so geflammt, sagt man, gell? Aber heutzutage macht man das eigentlich nicht mehr, weil die Zeit ändert sich und so weiter und so weiter. Aber für uns ist das halt praktisch, weil halt einfach die Struktur von dem Strandkorb besser rauskommt und dann ist das Holz geschützt und man braucht eigentlich nichts mehr da an dem Strandkorb. Man braucht nichts streichen und gar nichts.
Das ist ein Imprägnierschutz, kann man sagen?
Kann man sagen, ja genau. Das ist halt einfach, wie früher die Bauern sie so Holzpflöcke in die Erde reingeschlagen haben. Dann haben sie praktisch das Stickerl, was an der Erde ist, das ist auch angeflammt worden praktisch. Das.
Aber man darf es eben nicht zu lange anbrennen, weil sonst verbrennt es. Es ist wie ein kurzer Flammenstoß.
Ja genau, sonst wird es schwierig. Gell? Also man muss da schon ein bisschen schauen, was man macht, weil so bestimmte Teile sind doch ja, relativ klein, wie die Klappen vorne und so. Also da, wenn man auf Vollgas draufbrennt oder so, dann kann man es entsorgen.
Einen brennenden Strandkorb. Du hast auch diese traditionellen Lärchenschindeln. Die müssen immer dabei sein.
Ich finde halt, das ist ein Produkt, das wo halt bei uns erwächst, Lärchenschindeln. Es gibt Zedernschindeln aus Kanada zum Beispiel, aber warum soll man das um die halbe Welt rumfahren? Die Lärchenschindeln heben mindestens genauso lang, wenn nicht noch länger. Und es ist halt ein Produkt von uns da einfach, gell.
Und machen eben das auch typisch, oberbayerisch.
Ja, genau. Wie früher die alten Bauernhäuser, die haben auch alle Schindeldächer gehabt. Das waren jetzt zwar nicht immer Lärchenschindeln, sondern halt das waren Tanne oder Fichte, aus dem, was die Bauern gemacht haben, die Schindeln. Aber die Lärche ist natürlich um einiges beständiger. Also das hebt schon mal mindestens 20 Jahre oder so, so ein Dach, gell, ohne dass man da groß was machen muss.
Der Alpenstrandkorb hält ein halbes Leben und macht überall eine gute Figur, sogar in Übersee. Aus der Zugspitzarena Bayern-Tirol meldet sich die Radioreise mit Alexander Tauscher. Er ist ein Küstenklassiker, der Strandkorb. Ich persönlich liebe ihn seit meinen Kindheitszeiten, seit den ersten Urlauben mit den Eltern an der Ostsee. Doch inzwischen wurde aus dem Küstenklassiker im Zugspitzdorf Grainau eine gemütliche Miniaturalm. Der Alpenstrandkorb ist ein Stück Heimat im Garten, in dem man ungestört die Seele baumeln lassen kann. Diesen Charme, den machen die vielen Details aus, zum Beispiel Blumenkästen, Sprossenfenster oder auch das Dach aus Holzschindeln. Hanni und Walter Kraus fertigen diesen Alpenstrandkorb in wirklich liebevoller Kleinarbeit. Und das heißt, jeder Einzelne ist ein Unikat.
Es ist halt dann die Innenausstattung, was man halt so sich selber noch aussuchen kann, wenn man jetzt das kauft oder so. Innenstoffe, da haben wir Lodenstoffe, Kuhfelle haben wir schon neu gemacht. Also da gibt es tausende Möglichkeiten, wie man seinen Strandkorb gestalten kann, innen drin.
Auch mit einem kleinen Fenster zum Beispiel, wo man mal rausschauen kann, gibt es auch nicht beim normalen Strandkorb.
Das gibt es beim Normalen auch nicht. Aber mei, wir haben halt das neu gemacht, weil halt das eigentlich nett ausschaut. Und da haben wir halt gesagt, ja, da machen wir jetzt ein Fenster rein und dann kommt ein Blumenkasten hier, dass man ein bisschen was einpflanzen kann. Ist jetzt ein kleiner Hingucker.
Auf jeden Fall. Man kann ihn auch kippen, hier an der Ostsee, die Strandkörbe?
Man kann ihn auch kippen. Bei unserem Strandkorb ist es so, man hat ja bloß eine Kipprichtung im Endeffekt und die nordischen Strandkörbe, die kann man mehrfach hinterklappen. Und das geht bei unserem jetzt nicht so, weil unser Strandkorb viel schwerer ist.
Wie lange brauchst du weiter für einen Strandkorb? Es ist ja Handarbeit. Wie lange arbeitest du?
Ja, es sind so circa 40 Arbeitsstunden auf einem Strandkorb drauf.
Dementsprechend kann man sich auch den Preis ausdenken. Also das ist jetzt nichts, was man für 500 Euro bekommt.
Das ist klar. Gell. Also mit so einem Baumarktteil kann man das jetzt nicht groß vergleichen. Die Lebensdauer ist schon wesentlich höher, gell, von unserem Strandkorb, als wie die vom Baumarkt, sage ich jetzt einmal. Gell. Das ist natürlich eine andere Sache.
Wenn im Strandkorb kleine Mädchen träumen und sich dann dies und das zusammenreimen, naht sich heimlich still und leis ein netter junger Mann. Und dann fängt das Sommermärchen von der Liebe an.
Hier in Garmisch, in Grainau auch, haben die ja schon Aufmerksamkeit erregt. Stehen die auch in einigen Gärten hier in der Region?
Ja, bei uns im Ort stehen auch etliche, in Garmisch stehen etliche. Und dann zieht es halt seine Kreise im Endeffekt. Der weiteste ist in Aspen, Colorado.
Wow, wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
Wir haben eine Internetseite so in der Richtung und die haben es wieder vom Bekannten erfahren und der hat dann gesagt, ah, ich muss da mal herkommen und muss sich das mal anschauen, wie das da ausschaut, das ganze Teil. Und so sind wir halt dann da auf Aspen gekommen.
Aspen, Colorado, Wahnsinn. Gab es auch schon welche von der Nordsee? Hat sich manch ein Strandkorbvermieter an der Ostsee oder Nordsee bei dir gemeldet, der neidisch wurde und sagte, ach, so ein Teil sehe hier auch gut aus?
Also so Bauer von Norden sind jetzt eigentlich noch nicht so richtig auf uns zugekommen, weil sie gibt es halt schon länger als wie uns jetzt zum Beispiel, gell? Aber aber holländische Grenze und so, da stehen auch schon etliche drum, aber die sind halt dann privat irgendwo im Garten oder so.
Im Garten, also du hast noch keinen am Meer gesehen?
Am Meer jetzt eher nicht, weil halt der ist natürlich ein bisschen schwerer zum Transportieren und die Nordischen muss man dann doch oft einmal wieder irgendwo hintragen, wenn einmal Sturm oder sonst irgendwas ist.
Hast du immer einen und denselben bei dir im Garten oder wechselst du? Jetzt sehen wir diesen schönen alten mit dem schönen Vorhang.
Wir haben natürlich ein Exemplar, das wo halt schon über 10 Jahre alt ist mittlerweile, weil wir möchten halt auch sehen, wie sich der Strandkorb entwickelt, wie lange er hebt, was kaputt geht und so weiter. Mei, das muss man alles einmal in Erfahrung bringen, gell? Weil man weiß es ja nicht, wie das ausschaut. Gell?
Ich meine, du hast wahrscheinlich wenig Zeit, um gemütlich zu sitzen, wenn du sagst, ein Strandkorb dauert 40 Arbeitsstunden plus deinen Job noch als Schreiner und Hausmeister und alles.
Ja, bei uns ist es natürlich so, wir sitzen eigentlich am wenigsten drin, gell? Weil wir halt die Zeit gar nicht haben, oft.
Hast du dir es rechtlich schützen lassen als Patent? Bist du der einzige Alpenstrandkorbbauer?
Unser Namen und so, das haben wir natürlich schützen lassen beim Deutschen Patentamt, so wie sich das gehört. Aber mittlerweile, es gibt viele Nachahmer, sage ich jetzt einmal, jeder macht es ein bisschen anders, der macht so, der macht so. Wir sind eigentlich das Original und wir haben mit dem Ganzen angefangen.
Wir waren zu Gast beim Original, bei den Erfindern des Alpenstrandkorbs. Walter Kraus hatte wirklich nur ein paar Minuten für mich Zeit, denn vor Aufträgen kann der Schreiner sich derzeit kaum noch retten. So beliebt ist eben dieser Alpenstrandkorb. Die Weltentdecker auf dieser Welle, das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, diesmal in der Zugspitzarena Bayern-Tirol. Einige mögen es eiskalt auf der Zugspitze, ich traf da einmal Iglobauer. Jetzt treffen wir einen, der es auch unten im Tal gerne eiskalt mag. Moritz Ross, Schauspieler, ein sportlich drahtiger Typ, der inzwischen ausgebildeter Life-Coach ist. Vor vielen Jahren sprang er in die eisigen Fluten eines Bergsees. Das hat ihn so heiß gemacht auf die sogenannte Wim Hof-Methode. Moritz ist seitdem regelmäßiger Eisbader. Die Kältetherapie sieht er quasi als Boost für das Immunsystem und auch als Regler für den eigenen Hormonspiegel. Seine Yogakurse und auch Wanderungen, die laufen hier in der Zugspitzarena und einer der Kraftorte ist zum Beispiel der Eibsee in Greinau. Embrace your breath, also umarme deinen Atem, so heißt das Programm, das er anbietet. Rein in die Eistonne, für die meisten eine wohl zu große Überwindung, für Moritz ist die Eistonne eine große Erfüllung.
Moritz Ross, der Berliner, in Garmisch gelandet, gestrandet.
Aus Berlin die Alpen und das nicht ohne Grund. Wir reden gleich darüber, Moritz. Du bist Schauspieler und vor allem hast du eine Mutter, die auch schon in einem Bauch war, in einem ganz, ganz berühmten Film, den wir alle kennen.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob wir den alle kennen, also du auf jeden Fall. Das war ein Grund, warum ich zur Schauspielkunst gekommen bin. Meine Mutter war damals im Bauch meiner Oma zu den Dreharbeiten von Feuerzangenbowle. Ein alter Schwarz-Weiß-Film mit Heinz Rühmann. Diesen Film habe ich natürlich auch sehr oft gesehen mit meinen zwei Schwestern zusammen und Cousins und Cousinen. Und da huscht dann meine Oma so durchs Bild. Die war damals 20, noch sehr jung und war schwanger mit meiner Mama. Und diese Story fand ich irgendwie total schön. Und meine Oma, ja, die war mit einem Schauspieler und Regisseur zusammen. Mit dem hat sie so ein Zwei-Personen-Stück gespielt und war mit dem viel auf der Bühne und auf Tournee unterwegs. Und auch zu der Zeit war sie schwanger mit meiner Mutter. Und das fand ich irgendwie total toll. Und da gibt es ein altes Fotoalbum mit so Schwarz-Weiß-Fotos, Bühnenfotos. Und die sah ganz wundervoll aus. Und ja, das hat mich alles irgendwie total fasziniert und dann waren meine Eltern auch oft mit uns im Theater. Also wir waren eher so eine Family, die bei Kindergeburtstagen nicht zu McDonald's gerannt sind, sondern ins Grips-Theater.
Toll.
Das fand ich auch. Wobei damals wahrscheinlich nicht. Nein, ich habe das Theater mal sehr gefeiert. Und ja, das Grips ist auch ein ganz tolles Kindertheater in Berlin. Auch sehr traditionsreich mit dem Stück Linie 1. Ja, und so ging so die Liebe zum Theater los. Und dann habe ich mich letztendlich dann, als ich dann Abi gemacht hatte und kann man direkt die Schnittstelle zu Garmisch herstellen. Dann war ich vorher in Garmisch-Partenkirchen und habe da meinen Zivildienst gemacht damals. Und danach bin ich dann zur Schauspielerei gekommen. Genau.
Bist Tänzer, machst Mimik, Kindertheater, aber auch in Filmen?
Ich habe eigentlich ja, so ziemlich alles gemacht, was man auf einer Bühne machen kann. Habe da viel ausprobiert, ja, aber hauptsächlich auf Bühnen gelandet. Das mache ich bis heute noch. Ich habe immer noch neben meinem Job als Coach, den Beruf, den ich jetzt ausübe, bin ich immer noch am Atze Musiktheater, so ein Kinder- und Jugendtheater in Berlin. Und da habe ich noch ein Stück, was ich immer noch spiele und was ich noch sehr, sehr gerne spiele. Und ganz froh bin auch, dass ich diesen Nabel zu Berlin noch habe, den Nabel zur Schauspielwelt.
Hast noch einen Koffer in Berlin, um es mit diesem alten Lied zu sagen, ja, Moritz?
Ja. Ja, einen Koffer habe ich noch, ja. Das stimmt.
Schreibst du auch noch Gedichte, Kurzgeschichten?
Im Moment nicht mehr so viel. Also ja, das sind immer so Phasen. Da hat man manchmal so eine Phase, wo man mehr schreibt und manchmal weniger. Und Gedichte aber schreibe ich immer mal wieder zu so Anlässen wie Geburtstagen oder manchmal schreibe ich auch Gedichte und meine Freundin, die ist Künstlerin und Illustratorin, die das dann illustriert. Und einmal im Jahr schreibe ich so ein Weihnachtsgedicht. Das schicken wir an alle unsere Freunde und unsere Liebsten und das schreibe ich und sie illustriert das und das schicken wir raus an alle, die uns am Herzen liegen.
Schöne Sache. Aber weil wir gerade vor einem Bach sitzen, einem Wildbach, du würdest jetzt nicht ein Gedicht spontan schreiben wollen zu der Situation hier. Das ist nicht deine Art.
Ja, manchmal überkommt es einen, aber da brauche ich dann auch immer kurz eine Minute für mich und setze mich dann hin und setze mich an den Schreibtisch. Und ich bin jetzt nicht so der Goethe, der dann draußen rumrennt und die ganze Zeit Gedichte schreibt und da im Gras liegt und träumt und so.
Goethe hat ein schönes Leben gehabt, Moritz.
Ja, bestimmt.
Und dann hat es dich doch aus Berlin hierher gezogen, wo du eben schon mal warst als Zivildienstleistender, raus aus Berlin.
Ja, das war tatsächlich die Liebe. Meine Freundin Amelie und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und haben uns dann eine zweite Chance bekommen. Und die Chance haben wir gegriffen. Das war im Winter 2018 und da haben wir uns in Berlin wieder getroffen und sind zu ihrem Lieblingsitaliener gegangen und seitdem haben wir uns nicht mehr getrennt und seitdem sind wir wieder zusammen. Und sie hatte damals schon einen Sohn, Oscar, meinen kleinsten besten Freund. Dann war das so, dass wir erstmal ja, gependelt sind, sie nach Berlin, ich nach Garmisch. Und dann kam eben Corona und zur gleichen Zeit kam die Wim Hof-Methode in mein Leben. Das ist benannt nach diesem Wim Hof, Niederländer, der eben so eine Methode etabliert hat. Da geht es um Atemübungen, um Meditation, Mindset und um Kältetherapie. Und der hat es eben geschafft, diese alten, vergessenen Praktiken wieder für die westliche Welt so greifbar zu machen und hat da eben ein Label draus gemacht und eine Methode draus gemacht und darauf bin ich gestoßen. Das war sozusagen für mich ein ganz neues Business, neue Art zu arbeiten, neue Art zu leben und hat das nochmal einfacher gemacht, für mich auch nach Garmisch wirklich zu ziehen. Ich kann das hier in der Natur praktizieren. Wir haben hier die wundervollen Kraftorte, Bäche, Seen, Berge. Ich habe mich ausbilden lassen als Wim Hof Method Instructor. Meine Freundin hat noch eine Yoga-Ausbildung gemacht und so haben wir so einen ganzheitlichen, holistischen Workshop. Das machen wir hier in dieser Region. Ja, das ist ganz wundervoll.
Wundervoll, dieses neue Kapitel. Und das schlagen wir in der nächsten Etappe der Radioreise auf. Hier ist die Show für Fernreisende und Nahentdecker, die Radioreise mit Alexander Tauscher, diesmal aus der Zugspitzarena Bayern-Tirol. Am Fuße der Zugspitze fühlt sich ein drahtiger, sportlicher Berliner Pudelwohl, Moritz Ross. Er hat sich nach der Wim Hof-Methode zum Life-Coach in puncto Kältetherapie ausbilden lassen, hat einige Kraftorte in der Region, in denen er seine Workshops anbietet, zum Beispiel die Tannhütte bei Garmisch-Partenkirchen. Ich traf mich mit Moritz im Explorer Hotel in Farchand und bin dann mit ihm von Farchand aus zu den Hufluchtwasserfällen gelaufen.
Ja, es war tatsächlich ein Zufall. Es war wie so ein Ruf von der Natur. Ich bin mit Amelie spazieren gegangen am Geroldsee, auch ein wunderschöner Bergsee. Und da war eine fette Eisfläche drauf. Es war Sonnenschein, kalter Wintertag. Und ich dachte mir, ja, irgendwie habe ich Bock, da ein Eisbad zu nehmen. Und es war so, dass wieder meine Mama, die hat mir eine Story erzählt damals. Da war ich noch ein Kind. Sie ist am Starnberger See groß geworden, die ersten 10 Jahre. Und meinte, da war eine Frau, die ist jeden Tag in Starnberger See, Sommer wie Winter. Und damals war auch noch da regelmäßig Eis drauf. Und dann meinte ich, ja, und im Winter hackt die dann das Eis auf? Oder was meint sie? Ja, die hackt das Eis auf, geht rein und das ist gut für den Körper, das ist gut fürs Immunsystem und dann lebt man lange. Und dann hatte ich so nochmal in meinem Kopf, ah okay, Eisbaden, lange leben, habe ich auch Bock drauf. Und ja, dann wieder zurück zum Geroldsee, habe ich mir einen Flock genommen von einem Zaun, habe da ein Loch reingehackt ins Eis und meine Freundin und ich, Klamotten aus, rein ins Eis, erstmal nur so 10 Sekunden. Ja, sind dann wieder rausgekommen, unser ganzer Körper hat gekribbelt, jede Zelle lebt, man ist total lebendig und fühlt sich einfach großartig. Und dieses Gefühl wollte ich wiederholen und dann habe ich das wieder und wieder gemacht. Und dann irgendwann meinte meine Freundin, du, ein Kumpel von mir, der macht das auch. Ruf den doch mal an und dann habe ich mir Fotos von dem angeguckt und auch mit dem telefoniert und der hat mir dann von Wim Hof erzählt und dann habe ich Wim Hof gegoogelt und dann war es Liebe auf den ersten Blick und die Reise ging los. Ich habe mich ausbilden lassen, bin den Weg gegangen, habe die ersten Workshops geübt mit Freunden und Familie und wir haben eine Firma gegründet und geben Workshops auf der Zugspitze in Berlin für Einzelpersonen, für Paare, Frauen, Männer aus jeglichen Schichten, für Firmen. Wir haben da richtig was Tolles aufgezogen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin.
Auch heute hast du die Badehose dabei, du wirst gleich hier am Wasserfall ins kalte Wasser springen?
Genau, ja, die habe ich immer dabei. Wir haben auch immer ein Handtuch im Auto. Es gibt so viele schöne Spots hier, wo man eben auch im Sommer Eisbaden kann. Also hier zum Beispiel bei den Kuhfluchtwasserfällen in Farchand. Da oben stürzen richtig die Wasserfälle oben aus dem Berg raus. Da gibt es dann so Gumpen, also so Becken, wo man sich dann schön reinsetzen kann. Und das Wasser ist Sommer wie Winter hier eiskalt. Mhm. Aber fließend fühlt sich immer noch mal deutlich kälter an. Das ist so einer meiner Spots, wo ich gerne auch mal morgens einfach hinfahre. Mit dem Fahrrad 20 Minuten, ich setze mich 3 Minuten in dieses Eiswasser rein und fahre wieder zurück und der Tag geht los und ich bin hellwach und da und war schon draußen in der Natur und bin schon mal irgendwie mit mir und der Natur connected und kann ganz anders in den Tag starten, als würde ich mit Kaffee, Kippe und Laptop starten. So,
auf jeden Fall. Trainierst du auch in dieser berühmten Eistonne?
Ja, ab und zu bin ich in der Eistonne, aber das mache ich dann immer im Rahmen eines Workshops. Also wenn ich Workshops gebe und die jetzt an Locations habe, wo wir nicht an so einem tollen Spot sind wie hier, sondern irgendwo an einem Hotel oder an einer anderen Location, dann nimmt man wirklich eine Tonne, macht dann ganz viel Eis rein und setzt sich dann in diese Tonne und hat dann den gleichen Effekt wie im Winter. Was auch super ist, was noch ein bisschen einfacher ist, weil die Außentemperaturen so ein bisschen höher sind. Und da setze ich mich jedes Mal mit rein. Also ich lasse nie einen Eiswürfel irgendwie vergeuden. Viele Workshops gebe ich auch mit Amelie zusammen. Und dann den Workshop beenden wir den und dann setzen wir uns beide nochmal in die Eistonne rein und genießen unser Eisbad nochmal danach zum Feierabend.
Das ist heiße Liebe auf jeden Fall. Und man sieht es ja auch bei den Fußballern, die dann im Trikot, also in Sportshorts und Trikot, sich auch in so eine Tonne setzen. Das machen die ja nach dem Training, nach dem Spiel teilweise.
Das ist auch eine Methode, um wirklich Schmerzen zu lindern, um den Erholungsprozess zu beschleunigen, um Entzündungswerte im Körper runterzubekommen. Und wirklich die geschundenen Gelenke, dass die sich schneller erholen. Diese Wim Hof-Methode, was es schon seit Tausenden von Jahren gibt, das ist nur wirklich sehr schlau wieder zurückgeholt. Ja, das hat eine ganz lange Geschichte aus dem Pranayama aus Indien, Kältetherapie. Gab es auch in verschiedensten Kulturen, in Russland, in Skandinavien, in Japan. Meditation sowieso, ja, die Kraft des Geistes, positive Affirmationen, also positive Selbstgespräche. Diese Kombination ist halt wirklich was, was für jeden Menschen gut ist.
Wasser ist ein Mittel, um einen Weg aus der Krise zu finden.
Absolut, total. Also das würde ich wirklich jedem Menschen empfehlen, der irgendwie mentale Probleme hat oder gerade irgendwie ein bisschen auf der Suche ist oder einfach sich nicht so gut fühlt auf der mentalen Ebene. Das kalte Wasser, das hilft enorm wirklich. Das führt einmal dazu, eben, dass das Immunsystem gestärkt wird. Und Körper und Geist sind nun mal eins. Und wenn es dem Körper besser geht, geht es auch dem Geist besser.
Moritz Ross, der Eisbader aus Garmisch. Wir treffen Moritz dann noch einmal am Ende der Sendung, wenn er nämlich seine Badeshorts anzieht und ins eiskalte Wasser springt, an den Kuhfluchtwasserfällen und da sogar noch einen Freund aus Berlin dazu überzeugen kann, diesen gesunden Kälteschock zu testen. Also das eiskalte Vergnügen bei uns hier. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Zwischen imposanten Gebirgszügen im Süden Bayerns befindet sich eine gut bewahrte Naturschutzkammer. Die Zugspitzregion auf der österreichischen Seite ist es die Tiroler Zugspitzarena. Da die Grenzen in Mitteleuropa glücklicherweise längst Geschichte sind, gibt es das länderübergreifende Projekt der Zugspitzarena Bayern-Tirol. Es ist eine Region mit landschaftlichen und kulturellen Juwelen, wie zum Beispiel jahrhundertealtem Brauchtum. Zum Brauchtum Oberbayerns zählt zum Beispiel das Punzieren von Leder, also wenn ein Muster oder ein Motiv ins Leder versenkt wird. Diese Tradition betreibt, wenn auch hobbymäßig, Reinhold Bauer aus Greinau. Ich traf ihn in seiner winzigen Werkstatt in Greinau und da erklärte er mir zunächst, warum er nicht Reinhold genannt wird, sondern Mucki.
Reinhold ist eigentlich mein richtiger Name, aber Mucki kennt jeder und sagt jeder. Und die wenigsten Leute wissen tatsächlich, dass ich Reinhold heiße.
Kam der Begriff Mucki durch Muckis und Sportindustrie?
Nein, das ist eine Kindheitsgeschichte, weil eben niemand diesen Namen Reinhold gut gefunden hat. Deswegen haben sie sich dann auf Mucki entschieden.
Ich treffe dich hier, Mucki, in einer kleinen Handwerkerwerkstatt. Du kommst aber aus der Industrie, hast 15 Jahre in der Sportindustrie gearbeitet. Was da genau?
Ich war praktisch bei der Firma K2 und zwar in der Europa-Niederlassung und habe da eigentlich angefangen im Customer Service. Bin dann relativ schnell in die Marketingabteilung gewechselt, wurde dann ausgeweitet auf Snowboard, Inlineskates, habe da die ganzen Events gemacht, Testveranstaltungen.
Sicher ein tolles Leben, weil es auch tolle Previews gab und tolle Openings.
Absolut. Alles zu seiner Zeit und das war genau die richtige Zeit für mich damals. Hat mir richtig Spaß gemacht, das war mein Leben.
Warst du auch sehr sportaffin damals schon?
Ja, ich habe selber viel Sport gemacht, allerdings halt immer, ich bin Snowboarder. Bin dann ein bisschen vom Wintersport ein bisschen abgekommen, durch die Arbeit tatsächlich. Habe dann zum Biken angefangen, gehe jetzt noch viel zum Enduro-Fahren, Downhill-Fahren.
Nach 15 Jahren aber hast du gesagt, es ist jetzt Schluss, also von der Industrie, ich will selbst was mit den Händen machen, also Handwerk.
Ja, also die 15 Jahre, die sind nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen. Bin dann ein bisschen ausgestiegen, tatsächlich. Und in dieser Zeit hat mich dann das Handwerk gefunden, konnte mich da dann ein bisschen selbst verwirklichen und das macht mir bis heute unendlich viel Spaß. Also weil man eben mit den eigenen Händen was macht und man hat abends was in der Hand, was man selber gemacht hat und das ist dann schon toll.
Wir reden gleich darüber, was du genau machst. Jemand hat mal über dich gesagt und geschrieben, Hammer statt Hantel. Also das klingt nach Fitnessboy, warst du so ein Fitnessfreak?
Ja, also ich habe ziemlich viel trainiert im Fitnessstudio und so. Ich hatte dann irgendwann auch keine Zeit mehr dafür. Ja, und dann ist es halt immer weniger geworden. Und mit diesem Handwerk dann sowieso jetzt eigentlich gar nicht mehr.
Handwerk ist ja auch ein geschützter Begriff. Hast du eine handwerkliche Ausbildung absolviert nach der Industriezeit?
Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich sammle Messer und durch das bin ich eigentlich an das Handwerk gekommen, weil mein Vater hat mir mal ein Jagdmesser geschenkt und da hatte ich keine Scheide und die wollte ich mir machen. Und dann habe ich begonnen, mir Videos anzusehen, wie man sowas macht und habe das dann nachgemacht. Und dann ist die eigentlich ja ganz gut geworden und das hat mir dann auch gut gefallen mit diesen Mustern. Also man nennt dieses Handwerk dann Punzieren. Dann habe ich mir gedacht, ich mache für meinen Sohn einen Hosenträger, denn bei uns in der Region trägt man den sogenannten Werdenfelser Hosenträger und der ist normalerweise gestickt und ich habe das dann als Leder nachgemacht. Und der ist dann sehr gut angekommen und durch das habe ich das immer weiter vertieft.
Von einem nackten Messer, was du überziehen wolltest, ist dann die Idee gekommen, ich mache es mit Leder und dann ist es quasi nicht direkt der Handwerker, der Heimwerker fast geworden.
Ja, ganz genau.
Du machst nicht nur Messer, du machst auch Lederhosenträger, Bucheinbände.
Ja, das hat sich dann natürlich so ein bisschen verselbstständigt. Also man hat halt angefangen mit den Scheiden, dann da sind die Hosenträger dazugekommen, dann mache ich Gürtel. Dann habe ich Handtaschen, nähe ich selber mittlerweile. Was dann noch als Zufallsprodukt tatsächlich dazu gekommen ist, ist eine Käppi-Veredelung.
Du hast hier, Mucki, auf deiner Werkstatt einen fantastischen Blick. Den hat nicht jeder Ledermacher, weil du schaust direkt auf das Zugspitzmassiv. Und die ist ja so wahnsinnig nah, zum Greifen nah, die Steine. Ja.
Also diesen Ausblick, den kann ich jeden Tag genießen. Und es ist tatsächlich wirklich so, dass man da oft einmal sitzt und sagt, wie schön haben es wir hier eigentlich.
Vor allem auch bei wechselndem Wetter, dann das Abendlicht, wenn die Sonne dann die Felsen bestrahlt. Oder jetzt, wenn gerade die Wolken sie einhüllen, angsteinflößend.
Ja, das stimmt. Vor allem, wenn das Gewitter kommt, dann kann das schon mehr angsteinflößend werden hier. Aber so ist beeindruckend.
Beeindruckend und sicher auch inspirierend dann für die Arbeit.
Ja. Absolut. Das ist halt eines auch, gerade der Wachsenstein hier im Vordergrund. Das ist eins der meist gewünschten Motive, was ich auf meinen Käppis auch dann mache.
Den Blick auf die Zugspitze, den hat wirklich nicht jeder in seiner Werkstatt oder in seinem Büro. Diesbezüglich würde ich jederzeit tauschen. Hier ist Rias, Reise im alpinen Sektor, rund um die Zugspitze. Alexander Tauscher mit der Radioreise, Servus. Wir sind der Meinung, die Show ist spitze, deswegen heute rund um die Zugspitze, eben zwischen Greinau und Farchand. Kleine Dörfer, in denen der Zwiebelturm der Kirche aus den Häusern herausragt, die finden sich hier ebenso wie zum Beispiel Designerherbergen. Und eine dieser schönen Gemeinden ist Farchand, in der ich mich mit dem dritten Bürgermeister Gerhard Portele traf.
Von der Infrastruktur her haben wir eigentlich alles zu bieten, was ein Urlaubsort braucht.
Und sogar als Luftkurort dürft ihr euch bezeichnen.
Luftkurort ist das Prädikat, das wir uns wieder zurückerobert hatten.
Denn wir befinden uns ja hier auch vor dem Explorer-Hotel mitten im Wald und auch der Ort ist wirklich in purer Natur gelegen.
Ja, Explorer hat den Standort bewusst ausgewählt. Sie haben auch durch die Unterstützung der Gemeinde dieses wunderbare Grundstück hier bekommen. Von dem Standort aus hier ist alles in relativ kurzer Zeit zu erreichen, was Farchand zu bieten hat.
Darüber reden wir gleich, reden zuvor aber noch über Farchand selbst, Luftkurort, einiges auch in puncto Infrastruktur für die Touristen, zum Beispiel ein Warmfreibad.
In erster Linie, wenn man jetzt die Sommersaison oder das Sommerhalbjahr betrachtet, das Werdenfels Warmbad, das hier im Osten am Fuße des Wankmassives liegt.
Das ist also ein Sommerangebot, was wäre im Winter das Pendant dazu?
Im Winter haben wir Langlaufloipen anzubieten und einen kleinen Skilift, der insbesondere für Kinder und für Familien geeignet ist und Skispaß garantiert.
Man kann durchaus auch sagen, Farchand ist gemütlicher als Garmisch.
Wesentlich ruhiger als Garmisch. Der Trubel in Garmisch ist vielen zu viel. Deswegen weichen auch viele nach Farchand aus, um eben auch die Ruhe zu genießen. Und insbesondere zum Beispiel auf den vielen Wanderwegen, die wir auch im Ort haben und anbieten können, glaube ich, ist ja die Gelegenheit, um zu entschleunigen und zur Ruhe zu kommen.
Also es gibt einerseits Hotel, aber eben auch Urlaub auf dem Bauernhof.
Auch das gibt es, auch mit der Möglichkeit, mit den Tieren in Kontakt zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Kleinbetriebe mit Appartements oder Ferienwohnungen. Auch etliche Privatvermieter noch, die Zimmer vermieten, allerdings wird das immer weniger. Und natürlich auch Pensionen und Hotels. Eben das Explorer Hotel, das mit Abstand das größte Haus im Ort ist, mit den 200 Betten, die im Angebot sind. Je nach Schwierigkeitsgrad, Schafkopf bietet sich an, liegt direkt vis-à-vis vom Explorer Hotel im Westen und ist ein Berg, der in etwa 1,5 Stunden gut zu erreichen ist, den Gipfel. und mittleren Schwierigkeitsgrades. Also im Endeffekt kommt jeder rauf und hat einen wunderbaren Ausblick dann auf das Loisachtal. Wenn man noch höher raufkommt, der Anblick auf das Wettersteingebirge mit der Zugspitze noch besser wird. Da zum Beispiel kann ich den Fricken empfehlen, der hier auf der anderen Seite rückseitig vom Explorer Hotel im Osten liegt. Dieser Berg, der ist knapp 2000 Meter hoch, auch mit einem sehr schönen Gipfelkreuz und auch mit einem wunderbaren Rundumblick ausgestattet.
Vis-à-vis, gar nicht weit vom Hotel entfernt, Wasserfälle.
Also wir haben zum Beispiel in der Region um das Hotel herum den Natur- und Erholungspark geschaffen und den Weg zu den Kuhfluchtwasserfällen ausgebaut, neue Attraktionen in Form von Aussichtsplattformen geschaffen.
Die Reschbergwiesen werden immer wieder genannt als Ausflugsziel.
Die Reschbergwiesen ist ein Hochtal auf der Seite vom Ammergebirge. Da geht man eine halbe Stunde hoch und dann eröffnet sich ein weites Tal, die auch im Sommer als Weideflächen genutzt werden und von dort aus man dann relativ viele Ziele im Ammergebirge erreichen kann. Notgauspitze ist einer der schwierigeren Berge hier, ein bisschen länger vom Aufstieg her. Auf der anderen Seite sieht man dann ins Ammertal, zählt schon zu den anspruchsvolleren Touren hier in der Gegend. Wiesenbachalm, die liegt auf dem Weg eben zum Brünzelskopf und oder zur Notgauspitze.
Bis dahin ist es einfacher.
Ja, genau. Bis dahin ist es einfacher und dann schwingt es sich ziemlich auf und dann ist es etwas anspruchsvoller. Aber alles gut zu machen. Es sind gut gepflegte, ausgebaute Wege. Man muss keine Kletterpartien absolvieren, sondern man kommt überall guten Fußes hin.
Das ganz Entspannteste ist sicher, Gerhard, dann entlang der Loisach zu wandern, von hier aus, wie weit man kann und will.
Ja, wir befinden uns ja hier im Loisachtal. Ja, das verbindet ja die Orte eigentlich Grainau, Garmisch, Farchand, Oberau, Eschenlohe, so Richtung Norden. Und entlang der Loisach gehen oftmals beidseits Wege, die man sowohl zu Fuß wie auch mit dem Fahrrad benutzen kann.
Was ist dein Lieblingsort innerhalb der Zugspitzregion hier?
Ich bleibe in Farchand. Irgendwo bleibt man seiner Heimat treu. Und ich denke, der Schafkopf oder auch hier die Esterbergalm, hier auch so ein Hochtal, sind so die schönsten Plätze.
Gerhard Portele über Farchand. Hier gibt es Bergerlebnisse, Dorfidylle und das Oberland in seiner malerischsten Form. Und hier haben wir diesmal die Zelte für unseren Kurzurlaub aufgeschlagen. Nur wer sich auf den Weg macht, wird neues Land entdecken. Wir haben uns heute in Richtung Zugspitze auf den Weg gemacht mit der Radioreise und Alexander Tauscher. Was vor vielen Jahren als ein Projekt der Europäischen Union begann, ist heute eine Urlaubsregion, die keine Grenzen mehr kennt. Die besten Angebote der Zugspitze mit ihren Urlaubsorten auf Tiroler und auf bayerischer Seite sind nun teilweise vereint und gebündelt, zum Beispiel in einer gemeinsamen Gästekarte. Mein Basislager ist diesmal das Explorer Hotel Garmisch in Farchand, in dem die Buddies Tipps für die Expedition geben. Der Buddy ist ja alles andere als so ein schlipstragender Hotelmanager, sondern ein Kumpel, der Tipps für die besten Touren gibt. Christian Ulau ist so ein Buddy, einer, der viel um die Welt gekommen ist und hier nun in Farchand die Freude hat, dieses Explorer-Hotel zu leiten.
Christian Ulau.
Ulau nur ohne B. Ne?
Genau, ganz genau.
Aber du bist ja der Mr. Urlaub im Explorer-Hotel.
Ja, ja, also wenn man an mich denkt, dann denkt man hoffentlich gleich an Urlaub. Ja? Das ist, da hat man gleich schon das Lachen im Gesicht.
Wir sehen dich ja hier in Shorts und in grünem Shirt, also in dem Explorer-Outfit und eben in grüner Umgebung. Ihr seid hier wirklich vis-à-vis auf der Zugspitze des Wettersteinmassivs.
Ja, also die Lage ist da wirklich der Wahnsinn. Wir haben diesen schönen Frickenberg im Hintergrund. Das heißt, die ganzen Gäste, die aus München kommen, die müssen gar nicht durch Garmisch durchfahren. Die können vorher ihren Stopp machen. Der Bahnhof ist 300 Meter hier entfernt. Das ist eine perfekte Bahnanbindung.
Euer Markenzeichen sind ja die Buddies. Und dieser Begriff Buddy ist ein Kumpel. Und auch du bist eben nicht der Hotelmanager im Schlips und Kragen, sondern eben, man sieht es hier in Sportshorts und in grünem Shirt.
Ja, also das ist ganz großer Teil unserer Philosophie, was mich auch dazu bewegen hat, diesen Job hier anzutreten. Das heißt, Buddy, wir begegnen uns auf Augenhöhe mit unseren Gästen. Also wir sind quasi der Buddy auch von unseren Gästen. So als Beispiel, wenn mein bester Kumpel aus Köln kommt, der bei mir zu Hause nächtigt und der fragt mich, wo kann ich denn hingehen, dann erzähle ich denen auch meine besten Erfahrungen, welche Wanderung er machen kann, auf welchem Berg, ist gerade das Wetter gut, ist es unter der Woche. Und das ist die Philosophie, die wir auch den Gästen vermitteln wollen. Und deswegen sind wir auch bei der Du-Philosophie, weil mein bester Kumpel duzt sich halt ja auch.
Das ist sehr angenehm. Also ihr duzt jeden, auch den 80-Jährigen, den 17-Jährigen. Jeder wird geduzt, wenn er reinkommt hier.
Jeder wird geduzt. Natürlich wird er beim Check-in gefragt. Er sagt, das ist Teil unserer Philosophie. Ist das okay? Aber zu 99% sagt jeder ja. Und damit ist auch gleich das Eis gebrochen. Ja, damit ist man gleich auf einer gleichen Wellenlänge.
Wir sehen ja auch ab und zu die Buddies an den Karten. Ist immer quasi ein Buddy hier da, der Rede und Antwort steht?
Ja, Vom Service über Housekeeping, über Rezeption weiß jeder Bescheid.
Dann kommen wir mal zu deinen Lieblingsorten als Buddy. Natürlich die Zugspitze nennst du. Und das ist ja nicht nur, weil es Deutschlands höchster Berg ist, einer der hohen in Österreich. Was fasziniert dich an der Zugspitze?
Ich bin in Thüringen damit aufgewachsen und man hat immer von der Zugspitze gehört.
Ging mir auch so als Sachse, ne? Wir hatten es nur im Westfernsehen gesehen.
Ja, und jetzt darf ich halt wirklich den Arbeitsplatz ausführen, wo ich jeden Tag auf die Zugspitze gucken kann. Faszinierend ist auch diese Wolken. Sonnenauf-, Sonnenuntergänge, alle 5 Minuten wechselt sich's einmal. Es ist schon spannend, das zu beobachten, ja.
Früh ist sie zum Teil klar, dann ist sie in Wolken gehüllt, jetzt gerade ragt nur ein Teil raus.
Im Sommer ist es meistens so, dass es ganz, ganz früh ist, ist sie noch in Wolken, genau. Vormittags klart es auf und gegen Nachmittag haben wir dann diese kleinen Sommergewitter.
Dann rumpelt es ordentlich und dann, wenn es sich verzieht wie gestern Abend, dann wird sie so golden angestrahlt.
Dann hat man einen perfekten Sonnenuntergang. Das ist dann dieses Postkartenmotiv, was sich auch jeden Tag ändert.
Wie oft bist du im Jahr auf der Zugspitze?
Ich selber nur noch, wenn ich Besuch da habe, die hoch möchten. Alle 2 Jahre, sage ich mal so. Ja.
Aber immer noch was Besonderes, weil ich war auch schon ein paar Mal, für dich auch noch was, wenn du einmal oben bist.
Ja, oben ist es der Wahnsinn. Das Wetter wirklich gut mitspielt. Man kann bis auf den Starnberger See schauen. Man hat am Fuße der Zugspitze den Alpsee und das sieht aus wie Karibikwasser. Ja, genau, diese türkisblaue Farbe. Man kann auch super an dem Alpsee rundherum laufen. Man hat einen Blick auf Garmisch. Und natürlich sieht man das schönste Hotel in Farchheim, das Explore Hotel.
Sieht man auch von oben.
Sieht man auch von oben.
Deswegen wurde sie ja schaffen, die Zugspitze. Ja. Und du gehst dann auch mal über diesen obligatorischen Grenzübergangspfad rüber?
Natürlich nach Österreich, ja. Das gehört dazu.
Man kann gar nicht sagen, was schöner ist, aber man muss einfach beides gesehen haben, oben österreichische und deutsche Seite.
Ich fahre auf der deutschen Seite hoch, esse aber auf der österreichischen Seite den Kaiserschmarrn. Das ist mein Tipp.
Vereintes Europa.
Genau.
Bist du schon mal hochgelaufen?
Nein, noch nicht. Mitarbeiter von uns haben es schon gemacht. Wir haben einen Mitarbeiter, der ist auch Guide. Ja, und der führt Gäste hoch. Natürlich von diesen Erfahrungswerten sammeln wir richtig viel auf. Dann können wir richtig viel weitergeben an unsere Gäste.
Zum Beispiel eben auch die Tour zum Schachenhaus kannte ich nicht. Wird tituliert als das König Ludwigs kleines Partyhaus, als Amüsementhaus.
Ja, man hat davon gehört, es sollte so gewesen sein. Die Tour ist halt super. Also ich bin die Tour mal vom Elmauer Parkplatz gelaufen, von Garmisch selber noch nicht. Aber man hat erst einen kleinen Forstweg und ab der Wettersteinhütte wird es dann wirklich ein richtig schöner Wanderweg. Man hat einen wunderschönen Blick. Wer sich noch nicht ganz ausgetobt hat zum Schachenhaus, der kann noch weiter auf die Meilerhütte laufen. Man läuft dann noch 1,5 Stunden weiter. Schachenhaus ist aber auch ein super Tipp, weil es gibt richtig große Kuchenstückchen dort. Ja, hausgemachter Kuchen, der ist super.
Also ihr gebt eben auch Tipps außerhalb eures Hauses.
Das ist sicher, ganz sicher. Ne? Wir haben auch eine Wall bei uns in der Lobby hängen, wo unter anderem auch Restaurant-Tipps drauf sind.
Den Walchensee liebst du, den mag ich auch sehr. Ein Hochgebirgssee, den man vom Auto aus sieht, aber eben auch umrunden kann. Ja.
Der Walchensee hat eben auch dieses schöne türkisblaue Wasser. Walchensee ist mein Tipp für Stand-up-Paddling. Auf dem Walchensee dürfen keine motorisierten Boote fahren.
Aber wenn man reinfällt, muss man sich gut angezogen haben. Ja.
Ebenso wie der Alpsee, der ist nicht gerade der wärmste hier in der Gegend. Ja.
Das heißt, nicht in Shorts, eher im Neoprenanzug Stand-up-Paddeln?
Ganz genau. Ein bisschen Wind ist auch immer.
Das waren wirklich nur ein paar Aktivvorschläge des Buddy. Noch viel mehr entdeckt man, wenn man sich eine der großen Landkarten an den Wänden der Lobby anschaut, denn die ganze Region ist eine Fundgrube für Explorer. Wer reisen will, muss hören. Uns, und zwar regelmäßig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus der Zugspitzarena Bayern-Tirol. Immer wieder treffe ich in meinen Gesprächen auf Hoteliers, die eine solch lange berufliche Laufbahn durch viele Länder hinter sich haben, dass sie sicher mehrere Reiseführer schreiben könnten. Und immer wieder sind es Menschen, die an den schönsten und verrücktesten Orten dieser Welt waren. Und dann, ja, dann kehren sie zurück zu einem beschaulichen, oft ruhigen und auf eine andere Art doch paradiesischen Ort. So auch Christian Urlau, der nach vielen Stationen nun das Explorer Hotel in Farchheim leitet.
In Bad Salzung. Also Bad Salzung kennt nicht jeder, aber wenn ich sage die Wartburg bei Eisenach, das ist so 20 Kilometer.
Dort aufgewachsen, Westthüringen.
Genau, also ich habe meine Lehre dann in Fulda gemacht und von Fulda bis zu mir nach Hause waren es 60 Kilometer.
Die Mauer hast du noch erlebt, aber dann, du warst sehr jung, als sie gefallen ist.
Ja. Ich war 8 Jahre alt, als kleines Kind auf dem Fußboden vor dem Fernseher, habe ich noch Erinnerungen, wie wir das verfolgt haben, ja.
Und ich war ja auch auf dem Thüringer Wald zu Besuch damals, wir hatten Urlaub gemacht, man lebte eben so nah am Eisernen Vorhang, also das war schon sehr, sehr prägnant da, die Teilung.
Also gerade wir durch Thüringen, wir hatten es bis zur Grenze nach Hessen 17 Kilometer und natürlich sind wir auch dann rüber und ich habe noch die Kindheitserinnerungen, wie dann die Stände mit Obst, Orangen und Bananen aufgebaut waren, also das war schon interessant für so einen kleinen Jungen wie mich, ja.
Für mich auch und das waren dann die Gummibärchen und all das, genau. Und das roch auch ganz anders. Dann hast du in Fulda die Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann, wie ich auch, 3 Jahre Hotelfachmann-Ausbildung, genau. Du eine Ausbildung?
Ich wollte entweder, mache ich was mit Essen, mit Menschen oder mit Holz. das waren so die zwei Sachen, die wir in der Schule irgendwie auserkoren haben. Gott sei Dank ist es dann wirklich der Hotelfachmann geworden, was ich absolut nicht bereue in meinem ganzen Leben. Man muss wissen, auf was man sich einlässt. Mit dem Wochenende arbeiten, mit dem Feiertag arbeiten, muss viele Familienfeiern, Feiern von Freunden, ist man halt nicht dabei oder man kommt erst nachts dazu. Dafür habe ich aber vieles gelernt, viel über Menschen, Allgemeinwissen, mit Getränken, mit Essen, Buchhaltung, was man, das ist so ein Komplettpaket, ja, was man in dem Job lernt. Der große Vorteil ist, man kann in Deutschland arbeiten, ich war mal in Australien, ich war schon in Österreich, man kann richtig viel rumreisen, ja, und findet immer in diesem Beruf immer einen Job.
Und du bist auch viel rumgereist, du warst sehr schnell auch in der Sternegastronomie nach der Ausbildung.
Die erste Station nach meiner Lehre war dann in Friedewald, damals hieß es noch Prinz von Hessen, und da gab es dieses Gourmet-Restaurant, und ich weiß noch, beim Vorstellungsgespräch sagte der Direktor damals, sind Sie denn bereit, von der Bundesliga in die Champions League aufzusteigen? Und dann sage ich, ja, für Fußball bin ich schon immer zu haben. Ne?
Aus der Oberliga kommend.
Genau, ganz genau. Ja. Hab das auch viele Jahre gemacht. Die Fünf-Sterne-Gastronomie war auch auf dem Schiff gewesen, auf der MS Europa, also das Fünf-Sterne-Schiff.
Als auch Steward?
Als unter anderem als Steward, dann einmal Butler gewesen, ich war Barkeeper gewesen, ich war Night Steward gewesen. War eine super Erfahrung. Jetzt würde ich es nicht mehr machen. Ja, jetzt ist mir mein Privatleben zu heilig, ja, mit meiner Frau und meiner Tochter. Aber die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, ist Wahnsinn, wirklich.
Ja, wie im Traumschiff, ist es so?
Schaue ich sogar ab und zu mal, vielleicht weil ich noch die Beziehung zum Schiff habe. Aber ja, nee. Also man muss schon arbeiten können. Ne? Das ist,
ist nicht nur Liebelei.
Und nein. Das ist schon ein harter Job.
Aber du hast die Welt dadurch auch gesehen.
Genau. Am Anfang ist es besonders schwer, wenn man sich dann eingewöhnt hat, weiß man dann Bescheid. Ich war noch ein bisschen jünger gewesen. Also das heißt, wenn man über Nacht mal in irgendeinem Hafen gewesen ist, dann schläft man halt mal nicht. Ja, man nutzt dann wirklich die Freizeit, weil schlafen kann man ja wieder an einem Seetag.
Dann bist du zurück nach Deutschland, dann aber nochmal gewechselt, nochmal nach Australien sogar, nach einer kurzen Deutschlandvisite.
Ganz genau, Australien wollte ich einfach machen. Viele sprechen immer davon und ich habe es wirklich durchgezogen. War auch eine Wahnsinnserfahrung. Ich habe mit Absicht mal nicht in der Hotellerie oder Gastronomie gearbeitet. Das war dann der Plan B. Ich hatte so ganz ehrliche Jobs. Backpacker-Jobs. Ich habe auf dem Maisfeld gearbeitet, ich habe Auberginen geendet, ich war Maler auf dem Campingplatz. War eine tolle Erfahrung.
Und dann aber nach Australien. Bist du zurück nach Deutschland, dann bewusst hierher ins Oberland?
Dann bin ich erst mal an den Tegernsee sogar, war da in einem Fünf-Sterne-Hotel. Danach gab es eine Chance, wieder in einem Hotel anzufangen, hier in der Nähe von Garmisch, was ich damals sogar mit eröffnet hatte. Ja, ja, und da als Oberkellner einzusteigen. Und wenn man ein Hotel eröffnet, ist das Herz noch mit dabei. Ähnlich wie hier. Ja, ja. Dieses Hotel haben wir auch eröffnet. Du weißt, von der Pike auf alles. Und die suchten halt einen Oberkellner und mich hat es dann wieder hingezogen, wo ich dann wirklich 12 Jahre dann dort war und habe mich wirklich vom Oberkellner bis zum stellvertretenden Direktor hochgearbeitet.
Ich meine, Christian, dein Lebenslauf hat jetzt wahrscheinlich schon zwei DIN A4 Seiten, oder? Kriegt man das alles noch runter?
Ja, wenn man im Vorstellungsgespräch ins Detail geht, muss man schon länger erzählen, ja.
Manche haben Studium und dann sind sie 40 Jahre in einem Betrieb.
Genau.
Bei dir sicher schon 10, 15 Arbeitgeber.
Genau. Aber das ist ja auch Teil des Jobs, warum ich das gelernt habe, weil man genau so, mal dahin. Jetzt habe ich meine Familie gegründet. Übrigens, meine Tochter ist einen Tag vor der Eröffnung des Hotels geboren. Ja. Also ich werde immer wissen, wie alt das Hotel ist, wenn mich jemand fragt. Meine Frau war jetzt noch nicht so ganz begeistert, aber es ist halt so gefallen.
Die Tochter war gleich zur Party dabei sicher, ja?
Aber die hat mich schon öfters mal besucht, meine Tochter. Ja? Die fühlt sich auch sehr wohl. 100 Zimmer, aber nur 20 Mitarbeiter. Diese Herausforderung bereue ich bis jetzt keinen einzigen Tag.
Und vielleicht auch ein Ort, um jetzt zu sagen, hier bleibe ich jetzt. Bis zur Rente vielleicht nicht, aber doch mal ein paar Jahre länger.
Ja, ganz sicher. Also habe ich so vor. Der Ort ist halt super. Man ist so schnell in Italien. Ich war 2 Wochen jetzt im Gardasee gewesen. Man fährt 3 Stunden, ist im Gardasee. München ist so nah. Wir haben die Seen hier, wir haben die Berge. Also kann ich jedem empfehlen.
Bei uns ist es wie immer nicht die Empfehlung für die ständige Ausreise nach Feichand. Also dazu würde wohl der Wohnraum da nicht reichen. Aber zumindest für einen Urlaub. Und dafür gibt es genug Betten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus der Zugspitzarena Bayern-Tirol. Ein Berg, 2 Urlaubsregionen und viele Möglichkeiten, zum Beispiel im Hochsommer ins eiskalte Wasser einzutauchen. Ich habe einen Gast dieser Region bei diesem Test beobachten können, diesem eiskalten Test. Eike aus Berlin radelte ganz locker in Shorts auf einem Bike zu den Kuhfluchtwasserfällen, ging ein paar Schritte runter zum Wasserbecken, zog die Badehose über und folgte unserem Eistaucher Moritz Ross.
Das hätte ich auch nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber jetzt ist es so.
Ich war ganz fasziniert. Du hast die Badeshorts angezogen und bist zwar am Anfang langsam rein und dann hatte ich Moritz an die Hand genommen und ihr seid quasi im Sitzen nach unten gesunken.
Das scheint mir aber auch das Geheimnis zu sein, dass man nicht so lange ausharrt irgendwie bis zur Hüfte oder so, sondern dass man irgendwie so in einem Fluss so miteinander relativ schnell dann auch schon bis zum Schultern drin ist. Und wenn man dann drin ist, dann muss man sich so ein bisschen auf die Atmung konzentrieren, aber dann geht's eigentlich, ehrlich gesagt. Aber es ist schon wichtig, dass jemand anders noch mit dabei ist und einen da so anleitet oder durchführt. Alleine wäre ich wahrscheinlich früher wieder aufgestiegen.
Wann war der meiste Schmerz? War es im Becken oder war es dann, als das kalte Wasser bis zur Brust kam?
Ich fand es gar nicht so schmerzhaft irgendwie, ehrlich gesagt. Man war so ein bisschen angespannt, man musste sich daran gewöhnen, dass man so locker lässt, obwohl der Körper einem eigentlich das Gegenteil sagt. Und dann waren die 2 Minuten relativ schnell auch wieder um. Und jetzt, wenn man draußen ist, ist einem wahnsinnig warm, komischerweise.
Ja? Will man gleich wieder rein?
Doch, ehrlich gesagt eigentlich schon. Ja, schon.
Aber jetzt nicht mehr.
Nee, ich glaube, es reicht jetzt erstmal. Aber war super geil.
War super geil. Ja, das hört Live-Coach Moritz nicht selten. So manch eine Gruppe, die am Anfang des Kurses ganz steif die Augen nach unten hielt, sagte er mir, lag sich am Ende in den Armen. Und der Wahlbayer Moritz aus Berlin, der ist mit seinem Job, seinem Privatleben und vor allem eben seiner Wahlheimat absolut glücklich.
Die Kraft der Natur allein ist schon so heilsam. Du spürst hier die Energie. Wir sitzen hier an diesem wunderschönen Ort und wir fühlen uns einfach gut. Wir fühlen uns ganz anders, als wenn wir das jetzt im Hotel gemacht haben. Ne? Die Sonne scheint durch die Wolken, wir hören das Wasser. Ja, deswegen ist diese Region für mich ein absolut riesengroßes Geschenk. Ich bin jeden Morgen dankbar, dass ich hier leben darf, dass ich hier arbeiten darf und eben auch diesen neuen Weg für mich gefunden habe.
Du siehst ja sehr fit aus, sehr trainiert, sehr sportlich, sehr drahtig. Durch den Sport auch hier, hast du noch mehr Sport als in Berlin gemacht?
Total. Also ich war schon immer sehr sportlich und ich war auch schon immer sehr naturverbunden. Also meine Eltern und sind immer mit uns 3 Kindern sehr, sehr viel gereist. Das waren immer schöne Orte in der Natur. Aber Berlin ist natürlich eine Großstadt, ist eine Metropole und als Schauspieler taucht man da dann auch ein in diese Welt. Und das lenkt einen natürlich auch ein bisschen davon ab. Man geht hier und da mal schwimmen und hier und da mal Radfahren. Aber ich habe es nicht so gemacht in dieser Kontinuität wie hier. Und hier bin ich umgeben von den ganzen Spielplätzen in der Natur. Und ich habe halt ein Snowboard, ich habe Ski im Keller, ich habe Langlaufski, ich habe ein Mountainbike. Wir gehen Bergtouren machen regelmäßig, wir machen Kampfsport, wir gehen in die Natur. Also ich mache mit meinen Freunden hier alles, was möglich ist. Überall haben wir da unsere Finger mit im Spiel und nutzen halt diesen riesengroßen Spielplatz, die Natur hier eben voll und ganz aus. Und deswegen mache ich die ganze Zeit Sport.
Deswegen auch so sportlich. Und hast auch schon mal hier Camping gemacht auf dem Berg oben?
Genau, wir sitzen hier gerade am Fuße der Frickenspitze und da hatte ein Kumpel eine geile Idee vor ein paar Jahren, da eben oben zu übernachten. Und dann sind wir da in einer Gruppe von 10 Jungs hochgeklettert, den Berg. Ist auch eine anspruchsvolle Tour, also gerade für die Stadtkids, die haben alle gut gestöhnt. Und ja, dann haben wir da einen Biwak mitgenommen, das ist so ein Überzug für einen Schlafsack, haben dann da übernachtet und zur Morgensonne kamen dann da die Gamsböcke raus und sind da rumgesprungen. Und solche Erlebnisse, die kann man eben nur an solchen Orten erleben. Und deswegen rate ich allen Menschen mal, bei uns vorbeizukommen, einen Workshop mal zu buchen bei uns und mal einzutauchen, diese wundervolle Natur.
Gibt es irgendwas, was du an Berlin vermisst, wenn du hier bist? Also wenn ich jetzt hier runterschaue und das alles sehe, fällt mir auch nicht so viel ein, aber gibt es irgendwas, sicher die vielen Theater?
Das Schöne ist, dass ich sehr regelmäßig in Berlin bin. Also das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Ich habe dieses eine Stück am Atze Musiktheater noch. Meine Mutter lebt da mit ihrem Freund, eine meiner Schwestern mit ihren 2 Kindern. Meine besten Freunde, die leben alle da. Und dadurch, dass ich regelmäßig noch Theater spiele, treffe ich dann meine Familie, meine Freunde. Und bin dann wieder in Kreuzberg unterwegs und mitten in der City. Und wenn es was ist, was man vermisst, dann sind es tatsächlich wirklich die Menschen, die Sprache, das Berlinerische so, die Berliner Atzen so. Und aber dann setze ich in den Zug und dann habe ich meine Jungs um mich und dann ist alles gut. Und dann bin ich auch froh, wenn ich dann wieder zurück darf.
Ah, hier ist dann noch bessere als Berliner Luft am Ende.
Die Luft, ey, die Luft ist auf jeden Fall kein Vergleich. In Berlin riecht sie besser für mich, aber das versteht auch nur ein Berliner, glaube ich. Diese Mischung aus, naja, ich will es jetzt nicht aufzählen, nach was es alles riecht. Aber klar, die Luft hier ist der Wahnsinn. Also hier morgens das Fenster aufzumachen und diese klare Bergluft einzuatmen, wow.
So, wir atmen nochmal kurz diese klare Bergluft ein. Einatmen. Ausatmen und machen uns so langsam auf die Rückreise. Denn das war ja bereits unser Kurzurlaub in der Zugspitzarena Bayern-Tirol mit ein paar Geschichten. Wir könnten noch viel mehr bieten. Zum Beispiel ein ganz lustiges Alphornblasen, ein Blaskurs der besonderen Art. Das gibt's in unserer Sendung aus Garmisch-Partenkirchen. In der Sendung Zugspitze sind wir im Iglo und folgen da einer Nachtwächterin durch Garmisch später noch. Und auch die Tiroler Zugspitzarena haben wir in mehreren Sendungen besucht, gehen da zum Beispiel Schneeschuhwandern. www.radioreise.de, das ist unser Akustik. Angebot für die Urlaubsorientierung mit Sendungen aus Bayern, Tirol und der gesamten Welt. www.radioreise.de und überall da, wo man auch rund um die Zugspitze gute Podcasts hören kann. Ich grüße aus den schönen Alpen in die große, weite Radioreisewelt. Goodbye, au revoir, ciao, adios, totiens, haida, farewell, anchu, wislat, ayuwomba, gülügül, dovegienja und das wir drei natürlich auch tobobochanja, mer salama und shalom und an der Zugspitze sagt man Servus.
diskutiert euch miteinander. Ich bin der Walter, der Alpenstrandkorbbauer, und möchte mich jetzt von euch alle verabschieden.
Gerhard Porterle nochmal. Am Ende der Sendung möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen, die jetzt den Beitrag gehört haben, vielleicht sich selbst mal ein Bild zu machen von unserem Ort und vielleicht auch mal einen Urlaub zu verbringen hier.
Servus, hier ist der Mucki Bauer. Ein Servus vom Fuß der Zugspitze.
Also an alle Radioreisehörer, wer neugierig geworden ist, kann gerne jederzeit vorbeikommen und kriegt eine kleine Hausführung von mir persönlich auch. Einfach nach dem Christian fragen und ich freue mich auf euch.
Es war wirklich sehr schön, Alex. Ich danke dir. Und jetzt werde ich mal meine Badehose anziehen und hier in den kalten Wasserfall springen. Und wer Lust auf sowas hat, mit mir in die Natur zu gehen und einen tollen Workshop mit Atemübungen und Eisbaden wahrzunehmen, ja, ich freue mich auf euch.
Na denn, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.